Ich möchte gleich direkt zu der These kommen Ihres Buches, die ja schon aus dem Titel spricht. Sie kritisieren nicht den Narzissmus, sondern vielmehr diejenigen, die den Narzissmus kritisieren. Die Diagnose ist, die Kritik des Narzissmus erweist sich in der Konkurrenzgesellschaft als Einübung in den Konformismus und dieser selbst als Ausdruck eines kollektiven Narzissmus. Was heißt das jetzt? Dass die Narzissmuskritiker mit den herrschenden Verhältnissen konform gehen?
Das heißt es eigentlich nicht. Es ist immer problematisch, ein Buch, ein Essay auf eine Grundthese zu verkürzen, aber ein Verlag muss das nun machen. Das Problem ist das, dass ich versuche, Narzissmus gegen den Strich zu bürsten. Also ich kritisiere weder das Phänomen Narzissmus, noch verteidige ich jetzt den Narzissmus, sondern ich versuche herauszufinden, was es auf sich hat mit diesem Narzissmus-Hysterie, die zum Beispiel vor 10 Jahren angefangen hat mit so Büchern wie Generation Me oder die Narzissmus-Epidemie von Jean Dwang. Von kollektivem Narzissmus spreche ich, weil ich finde es immer sehr verdächtig, wenn einzelne Menschen konkret psychologisiert werden. Und mich interessiert vielmehr, was ist die Ideologie dahinter, warum man diese Menschen jetzt pathologisiert und so weiter. Also heutzutage sehr in aller Munde ist da das super Arschloch, das Kalte, das mich verlassen hat, oder gleichzeitig der machtgeile, egozentrische Politiker wie Donald Trump. Da haben wir wirklich eine Pin-Up-Figur dafür bekommen. Ich meine aber, dass Narzissmus ein gesellschaftliches Arrangement ist, an dem eigentlich alle teilhaben und teilhaben müssen, weil die gesellschaftlichen Bedingungen so sind, dass narzisstische Eigenschaften, die wir auch alle haben, halt in unterschiedlichem Ausmaß und in einer unterschiedlichen Intensität, dass die gefördert werden. Nämlich in einer neoliberalen Gesellschaft, die nur auf Vereinzelung, auf Konkurrenz, auf Empathielosigkeit und auf Selbstanpreisung und Self-Marketing ausgerichtet ist.
Sie, zumindest so vom Verlag angekündigt, beschäftigen sich ja auch mit sozusagen der Herkunft dieses Phänomens Narzissmus. Und jetzt tauchen im Titel Narzissmus und Selbstliebe auf. Jetzt habe ich gerade in der ersten halben Stunde so diesen Narzissmus-Mythos, also eine Lesart davon vorgestellt und eben gesagt, Narziss liebt sich nach dieser Lesart nicht selbst, sondern das Bild, was er von sich gespiegelt bekommt. Würde das jetzt heißen, dass die diagnostizierten Narzissten eigentlich viel mehr Bilder der Gesellschaft reproduzieren und dass die Kritik damit eine ganz merkwürdige Form vielleicht der Sublimierung annimmt, um jetzt mal einfach so einen Eindruck von mir zu äußern?
Sie haben die Sache voll auf den Punkt getroffen. Das Problem am Narzissten ist ja, das, dass wir ihm vorwerfen, dass er nur sich selbst liebt. Das heißt, er tut seine Objektliebe auf sich selber richten und von uns quasi abziehen. Aber wer sagt nicht, dass unsere Enttäuschung über den Mangel an Bestätigung, die wir vom Narzissten haben wollen, und es ist auch ein narzisstisches Verhältnis, unser Verhältnis zum Beispiel zu Führerfiguren, zu populistischen Politikern, zu Popstars und so weiter. Ich glaube, dass Narzissmus nicht eine isolierte Eigenschaft von isolierten Menschen ist, sondern auch immer auch ein Verhältnis ausdrückt, ein soziales Verhältnis. Und das Interessante ist, in dem Moment, wo ich mich als Opfer eines Narzissten darstelle, habe ich einen Jackpot, weil ich kann damit glaubhaft machen, dass ich kein Narzisst sei. Und wenn wir zurückgehen zum Mythos, wir wissen ja, Narzissus ist verdammt dazu worden, sich in sein eigenes Spiegelbild zu verlieben, weil er so anmaßend war, die Nymphe Echo abzuweisen. Aber niemand fragt zum Beispiel, wie narzisstisch Echo ist. Die hat ihn zum Beispiel von hinten umarmt und er ist dann davongelaufen. Also nach heutigen Maßstäben könnte man das als sexuellen Missbrauch darstellen. Oder er hat sich in sein Spiegelbild verliebt. Das heißt ja nicht, dass er gewusst hat, dass es er selbst ist. Er hat einfach nur dieses schöne Gesicht in der Spiegeloberfläche geliebt.
Das finde ich interessant, dass Sie die Perspektive der Echo auch nochmal ansprechen, weil ich mich auch gefragt habe, wo manifestiert sich dieser Narzissmus sozusagen, was beschreibe ich in meinem Alltag als narzisstisch, wo nehme ich das Wort gegenüber anderen einfach in den Mund, wenn ich eine bestimmte Situation beschreibe und bin vor ein paar Tagen ja auf einer Toilette sozusagen in eine Situation geraten, in der ich die Person als narzisstisch beschreiben würde. Und zwar war das eine Toilette, die hatte einfach, offenbar war die sowohl für Männer als auch für Frauen. Es war da sozusagen, es gab keine Auszeichnungen. Und ich kam da hinein und da standen junger Typ. Und ich sagte so mehr so für mich, oh, ich weiß jetzt gar nicht, welche Tür ich nehmen kann. Und er sagte schon mit so einem verkniffenen Gesicht, dass ich doch jetzt bitte nach rechts gehen sollte. Und ich habe einfach nur, ich habe dann darauf scherzend reagiert und gesagt, ach ja, wirklich, meinst du wirklich? Und der Blick und die Verhaltensweise, die mir dann entgegenschoss sozusagen, war so voller Abwehr und voller Ekel beinahe oder so ein ganz großer Abneigung, dass er dann, also er konnte auf den Scherz gar nicht eingehen. Er musste mir sozusagen diese Tür zuweisen und mir irgendwie sagen, ey, greif sozusagen, bleib bitte bei deiner Weiblichkeit und greif nicht meine Männlichkeit an. Und das ist ja auch was, was sie mal in einem Artikel für die Jungle World im Zuge der MeToo-Debatte sozusagen aufgenommen haben, dass diese Manifestation des narzisstischen Persönlichkeitstypus als wandelnde Wehranlage, die eben nicht mit Uneindeutigen einhergehen kann.
Also der typische Narzisst kann unheimlich manipulativ und charmant sein, aber er hat selten Humor. Weil um Humor zu haben, braucht man ein Gefühl für Selbstobjektivierung. Das heißt, man muss in eine Distanz zu sich selber treten können. Und das ist sehr interessant, was Sie da angesprochen haben. Ich weiß nicht, ob dieser Typ narzisstisch war. Vielleicht war er einfach nur frauenfeindlich oder hat sich bedroht gefühlt in seiner Männlichkeit. Das könnte natürlich auch ein Teil des narzisstischen Symptomekomplexes sein. Aber sehr interessant ist auch seit Beginn des Diskurses über, des psychologischen Diskurses über Narzissmus eine latente Frauenfeindlichkeit. Und im ersten Artikel, wo Sigmund Freud den Narzissmus einführt, spricht er die ganze Zeit, dass zum Beispiel Narzissmus, heutzutage ist Narzissmus eher eine Eigenschaft von egomanen Männern, die arme Frauen zu emotionellen Opfern machen. Zu Beginn des Narzissmus-Diskurses, Anfang des 20. Jahrhunderts, war Narzissmus immer als eine Eigenschaft von Homosexuellen und Frauen dargestellt worden. Sigmund Freud schreibt da wirklich von den unnahbaren, selbstgenügsamen Frauen. Sie genügen sich selbst und weisen Männer ab, die ihnen wirkliche Gefühle entgegenbringen. Also da haben wir das genaue Gegenteil. Also eigentlich könnte man sagen, in dem Moment, wo sich die Geschlechterrollen so verändert haben, ist man ja auf einem positiven Weg. Aber damals haben wir schon diesen Archetyp, der Psychoanalytiker, der Narzissmus diagnostiziert, tut vielleicht so wie Echo, fühlt sich nur narzisstisch zurückgewiesen. Also man könnte genauso gut sagen, dass die Diagnose, den psychoanalytisches selber ein narzisstisches Phänomen ist.
Ja, das finde ich tatsächlich interessante Sache, die man dann nachlesen kann, vermute ich, im September in Ihrem Buch. Nochmal, um auf den Begriff nochmal einer vielleicht positiven Selbstliebe zu kommen. Sie fragen ja auch, also was ist das jetzt für eine Gesellschaft, in der man sich nichts mehr herausnehmen darf? Wie kann sozusagen eine positive oder, um das nicht ganz so beweihräuchert klingen zu lassen, vielleicht auch so eine widerständige, gute Beziehung zu einem selbst, die aber durchaus auch anderes gelten lassen kann, aussehen? Oder wo können wir da am besten hinkommen?
Die Rechnung ist ja die, ich finde, das ist immer verdächtig im Aufstöbern des Narzissmus, der Anmaßung des Selbst. Das zieht sich ja seit dem Mittelalter. Der Hochmut ist immer eine Herausforderung Gottes und der Ordnung. Ich sehe da immer eine Kompensation dieses kollektiven Narzissmus. Also es gibt heutzutage wieder einen neuen Trend zu Puritanismus, zu klaren Werten und so weiter. Und da gehört ein gewisser Hedonismus und eine Freude an sich selbst. Das letzte Kapitel meines Buches heißt Scherzhaft darf man sich selbst Zungenküsse geben. Der typische Narzisst ist sehr stark abhängig von Bestätigung von außen, Gratifikation, weil sein Ego sehr fragil ist. Also er braucht ständig Bestätigung und Bewunderung. Und dieser Typus ist halt wirklich im Neoliberalismus sehr vorherrschend. Witzigerweise werden Menschen, die nicht dieser Bestätigung bedürfen, werden auch als Narzissten angesehen, also als selbstgenügsam. Und über dieses Bedürfnis nach Bestätigung, das wäre eine total normale menschliche Schwäche, aber sie hat einen Haken. Sie ist nämlich Agentin einer gesellschaftlichen Konformierung. Denn über das Bedürfnis, gern gehabt zu werden, wir sehen es ja auf Facebook und in den sozialen Medien, nach Likes gieren und so weiter, wird das Bewusstsein hinselektiert zum Mainstream, zu dem, was am besten ankommt. Das ist eigentlich alles wie eine Marketing-Schiene. Und diese Verweigerung, diese Unabhängigkeit von dem Bedürfnis nach Bestätigung, ständig danach zu gieren, anerkannt zu werden, wäre auch der erste Schritt, die Gesellschaft, ja, das, was falsch ist an einer Gesellschaft, zu hinterfragen. Dazu braucht man aber ein sehr starkes Ego und auch einen starken Nonkonformismus. Und witzigerweise werden die nonkonformistischen Menschen dann auch oft als Narzissten diffamiert. weil sie ja unsere Liebe und Bestätigung nicht brauchen. Also es war immer die interessante Frage, was ist jetzt Narzissmus? Ist Narzissmus die übertriebene Bedürfnis nach Bestätigung oder die Unabhängigkeit von Bestätigung? Und darum verteidige ich zum Beispiel ein bisschen die Dandys und Narzissten der Geschichte wie Oscar Wilde, weil wenn man ein bisschen genauer kratzt unter dieser Oberfläche, merkt man, dass es eigentlich sehr selbstlose und reflektierte Menschen waren und der Narzissmus auch oft im Auge des Betrachters liegt.